Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ich bin Lehrerin für eine Deutschklasse in Nürnberg. Ich habe momentan eine kombinierte dritte, vierte Klasse.
Wie lange machst du das schon? Also einmal zu unterrichten und einmal Deutschklassen zu unterrichten?
Ich bin seit knapp 30 Jahren Lehrerin und habe vor 3 Jahren angefangen, Deutschklassen zu unterrichten. Ich habe das Fach allerdings nicht studiert. Man kann ja DATS, Deutsch als Zweitsprache, studieren. Das habe ich nicht getan. Allerdings durch meine langjährige Erfahrung, ja, habe ich schon eine Ahnung, wie man das angehen kann.
Wie bist du damals darauf gekommen, dass du dann quasi den Zweig wechselst und statt in Anführungsstrichen normalen Klassen Deutschklassen unterrichtest?
Im ersten Kontakt eigentlich mit Kindern, die nicht aus Deutschland kommen, war durch meinen Einsatz als Flüchtlingshelferin. Habe eine syrische Familie mitbetreut und den Kindern Deutsch unterrichtet. Habe mir gedacht, das ist eine reizvolle Aufgabe. Außerdem hat es mich gereizt, mal einfach ganz was anderes zu machen. Nach so vielen Jahren als reguläre Lehrerin hat mich das einfach eine neue Aufgabe gereizt.
Was waren so die Reaktionen aus deinem Kollegium? Haben alle gesagt, ja Mensch, habe ich mir auch schon lange Gedanken gemacht, wollte ich auch immer schon mal machen oder nicht so?
Eher nicht so. Die haben gesagt, du bist komplett verrückt und wirst wahrscheinlich nach einem halben Jahr in der Klapse landen. Und ich soll möglichst nur stundenweise das machen, ansonsten mich erholen in Regelklassen. Und da habe ich mich tatsächlich erstmal so ein bisschen einschüchtern lassen, habe dann aber kurz vor Schuljahresbeginn bin ich nochmal zur Rektorin gegangen und sage, nee, ich möchte das schon komplett machen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder in einer Hand sind. Also das war ein großes Problem an der Schule, an der ich dann war, dass die eben von verschiedenen Lehrern unterrichtet wurden und keiner wusste, was der andere gemacht hat und das war Chaos pur. Und ich stellte dann fest, als ich dann tatsächlich anfing und die waren ganz, ich war so den ganzen Vormittag mit ihnen und sie hatten eigentlich nur mich als Lehrerin, dass das eine ganz gute Kontinuität gegeben hat und die Arbeit mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich da sehr viel Entwicklung auch bei den Kindern beobachtet habe.
Was waren denn so die Vorbehalte, die die anderen Lehrerinnen und Lehrer gegenüber den Deutschklassen hatten? Was haben sie denn geglaubt, warum man sich in Anführungsstrichen erholen muss danach?
Sie beschrieben die Klassen als sehr chaotisch, nicht disziplinierbar. Es ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte, ob man mit deutsch sprechenden Kindern arbeitet, die also einen verstehen, oder mit Kindern, die einen eben erstmal nicht verstehen. Es erfordert schon eine sehr große Flexibilität auch von Seiten der Lehrerin, weil jederzeit halt neue Kinder dazukommen, jederzeit Kinder verschwinden. Oft weiß man gar nicht, am nächsten Tag sind Kinder plötzlich weg. Das ist auch belastend. Also für mich selber war es belastend auch und auch für die Klassenkameraden. Wie erklärt man den Kindern, dass das plötzlich die Klassenkameraden, die gestern noch da waren, mit denen man jetzt an dem Tag auch wieder gerechnet hat, dass die plötzlich nicht mehr da sind. Und vor allen Dingen aber, wenn neue Kinder kamen. Also die stehen plötzlich wieder da, haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, man fängt wieder bei Null an. Wenn endlich die Kinder, die man jetzt schon vielleicht ein paar Wochen hatte, wissen, wie der Laden läuft.
Was heißt das denn? Kinder verschwinden auf einmal? Also die Eltern nehmen die Schulpflicht nicht als solche wahr oder die werden abgeschoben? Oder was meinst du damit?
Also beides. Es gibt Kinder, die kommen halt einfach nicht. Man ist also in einer Tour damit beschäftigt, bei denen zu Hause anzurufen, keinen zu erreichen, eventuell die Polizei zu rufen. Das müssen wir ja, wenn Kinder nicht kommen. Die Polizei reagiert allerdings auch in den seltensten Fällen, weil die sagen, sie haben auch was anderes zu tun. Das ist sehr unbefriedigend, finde ich auch nicht in Ordnung. Unzuverlässigkeiten in unserem Sinne, also das sind natürlich dann auch bedingt durch kulturelle Unterschiede, aber auch Unterschiede, was die Wohnsituation bedingt. Wenn die in einem Übergangsheim oder einem Flüchtlingsheim leben, da ist Rambazamba bis Mitternacht öfters mal. Also das zum einen, dass sie einfach nicht schlafen können, zum anderen, weil eben die Familien noch zusammensitzen in ihren Zimmern und dann einfach noch nicht ins Bett gehen. Die Kinder kommen zum Teil echt vor Mitternacht nicht ins Bett. dass Kinder erscheinen, die sehr müde sind. Ich hatte ein Kind, das hat den ganzen Vormittag immer nur geschlafen. Ich habe ihn auch schlafen lassen, weil er war nicht in der Lage, dann dem Unterricht zu folgen. Oder auch, dass Kinder tatsächlich ganz schnell umziehen, also neue Unterbringungsmöglichkeiten ihnen zugewiesen werden und sie dann einfach weg sind von einem Tag auf den anderen. Oder sie beschließen auch, wieder ins Heimatland zurückzugehen. Also das habe ich auch schon gehabt. Und sind dann total übermüdet. Es ist eigentlich nicht möglich, dann für die so früh in der Schule zu sitzen und dann aufzupassen. Und dann kommen sie eben auch oft einfach später, halt wenn sie dann ausgeschlafen sind. Ja.
Hast du mitbekommen von den Wohnsituationen in Flüchtlingsheimen oder Übergangsheimen, wie das für Kinder ist? Oder wie würdest du das beschreiben? Ist das eine angemessene Umgebung für Kinder?
Ein Jahr lang war ich in Lauf an einer Schule dort, an meinem ersten Jahr. Und da hatte ich viel Kontakt mit dem Flüchtlingsheim, weil das ganz in der Nähe war. Und die allermeisten meiner Kinder waren eben in genau diesem Heim. Und ich fand das eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also gab einen sehr großen Sicherheitsstandard. Also ich musste mich ausweisen jedes Mal, wenn ich kam. Was sicher schwierig ist für die Kinder, ist, dass sie sehr eng, oder für die Familien, muss ich sagen, vielleicht ist es für die Kinder gar nicht so schlimm. Vielleicht eher für die Erwachsenen, dass die sehr eng zusammenwohnen. Und sind natürlich alle Kulturen zusammen. Aber wenn ich dort war, herrschte eigentlich eine friedvolle Stimmung. Also in dem Heim speziell, muss ich sagen, war es eigentlich eine angenehme Atmosphäre. Und ich habe mir eigentlich eher gedacht, Mensch, cool, die Kinder wohnen da irgendwie zusammen aus der Klasse, die können sich besuchen, die könnten eigentlich auch zusammen die Hausaufgaben machen. Ja, so die Theorie. Oder es könnten Helfer, das war ja 2017, gab es eben noch ein engmaschigeres Helfersystem. Die können sich gleich die Kinder alle zusammenholen, die in einer Klasse sind und ihnen miteinander helfen mit den Hausaufgaben. Es war auch zum Teil der Fall, aber eben nur zum Teil. Die Kinder, die ich jetzt habe, die wohnen halt in Nürnberg in der ganzen Stadt verstreut und die treffen sich am Nachmittag kaum.
Wie schätzt du das ein? Also ich meine, bei deutschen Schulen gibt es ja in den Grundschulen und auch in den Mittelschulen dieses Sprengelprinzip, dass die Kinder eigentlich immer aus dem gleichen Bezirk auch in die gleiche Schule gehen sollen, damit sie eben danach quasi auch mit den Kindern auf der Straße dann ihre Kontakte knüpfen können. Das ist dann bei diesen Klassen schwieriger. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, sicherlich. Das ist schon schwieriger. Also ich weiß jetzt von einigen Kindern meiner Klasse, dass die sich tatsächlich am Nachmittag oder am Wochenende auch mal treffen. Aber tatsächlich ist das ein Problem. Und das ist für viele Eltern auch ein Problem, dass sie ihre Kinder durch die ganze Stadt schicken müssen. Ja, die kommen von irgendwo her oder haben belastete Jahre hinter sich. Und jetzt müssen sie ihre Kinder in die weite Stadt schicken. Das ist schon ein großes Problem. Ich fände es besser, es gäbe da mehr Schulen mit jeweils vielleicht nur einer Klasse, wo also dann aber die Kinder aus den Sprengeln oder aus den angrenzenden Sprengeln zumindest zusammengefasst würden in eine Klasse. Ich glaube, dann wird es mit der Integration auch leichter gelingen, weil die dann eben Kinder in der Umgebung sind, die eben auch in der Umgebung ihrer Schulkameraden dann auch wohnen. Also ich glaube, das wäre schon günstiger für die Kinder.
Wie ist das denn momentan? Also man hat einige Schulen, die quasi Deutschklassen anbieten und da müssen dann die Kinder aus ganz Nürnberg dahin kommen und dann ist es teilweise auch so, dass eine Schule mehrere Deutschklassen anbietet und dann quasi noch mehr Kinder aufnimmt, als eh in der Umgebung wären, oder kannst du das kurz beschreiben?
Also in Nürnberg gibt es so 6 bis 8 Schulen, glaube ich, die Deutschklassen anbieten, meistens 2 bis 4 oder sogar noch mehr Klassen. Das finde ich nicht so günstig. Ich finde, wie ich es gerade schon gesagt habe, besser, es gibt mehr Schulen mit meinetwegen nur einer oder zwei Deutschklassen tatsächlich, dass die sich besser integrieren können und dass die Kinder nicht so weit fahren müssen, um in ihre Schule zu kommen. Es gibt auch die Situation, dass es zwar eine nähere Schule gäbe für die Kinder, aber die ist halt voll und dann müssen die Kinder doch durch die ganze Stadt fahren. Das ist auch blöd.
Und warum ist das so, dass nicht einfach jede Grundschule standardmäßig eine Deutschklasse hat und dann alle Sprengelkinder quasi dann da auch hingehen können?
Es ist einfach so etabliert, dass die Schulen, das ist halt an manchen Schulen angeboten wird und fertig. Es gibt dann vielleicht auch Vorbehalte seitens der Schulleitungen oder der Kollegien, der Lehrerkollegien, dass sie sagen, nö, wollen sie nicht. Also es ist einfach nicht etabliert, es ist nicht Standard. Ich fände es jetzt zum Beispiel, das ist ein anderes Thema, ich fände es auch besser, wenn Förderklassen, also Kinder mit Lernschwierigkeiten, an den Sprengelschulen unterrichtet würden. das würde dann auch irgendwo so die Hemmschwelle bei den Eltern möglicherweise herabsetzen, ihr Kind in so eine Schule zu schicken. Weil wenn das einfach eine Klasse, eine der Klassen ist, die in der Schule angeboten wird, dann wären auch diese Kinder besser integriert.
Weil wir jetzt eh schon so bei den strukturellen Schwierigkeiten sind, ist dir sonst Sachen aufgefallen, wo du das Gefühl hast, da gibt es echt strukturelle Probleme, denen Kindern aus Deutschklassen ausgesetzt sind? Strukturell, also etwas, was jetzt nicht irgendwie ein Einzelfall ist.
Die gibt es sicherlich schon, strukturelle Probleme in dem Sinn, dass es Probleme sind, die alle Kinder betreffen. Zum Beispiel, also ein Problem wäre, den Kindern wird einfach zugemutet, sie kriegen Hausaufgaben und die sollen gemacht werden und die Erwartung seitens der Lehrer ist, dass sie bitteschön am nächsten Tag mit perfekten Hausaufgaben ankommen. So. Oder sie müssen alle pünktlich sein. Oder die Eltern sollen bitte pünktlich zu Gesprächen kommen. Das funktioniert eben in vielen Fällen nicht. Es gäbe da schon Hilfsangebote, aber die müssen halt von den Lehrern dann auch genutzt werden. Es gibt also tatsächlich schon viele Ansätze, um diese strukturellen Probleme zu lösen. Es gibt in Nürnberg viele Hilfsangebote. Es gibt an den Schulen die Sozialarbeiter, die sogenannten Jasslerinnen, das heißt Jugendsozialarbeit an Schulen. Und wenn man da Glück hat, und wir haben das Glück, eine sehr, sehr gute Kraft da zu haben, dann kann die einem da schon auch weiterhelfen. Das muss man halt wahrnehmen. Oder als Lehrer wirklich auch seine Augen offen halten. Zum Beispiel das Problem, dass Kinder aus Migrationsklassen oft nicht in weiterführende Schulen dann geschickt werden. Natürlich ist eine Mittelschule auch eine weiterführende Schule. Ich meine jetzt konkret Gymnasium und Realschule. Dass man einfach selbst auch einen Blick dafür hat und sich denkt, na, das ist kein Automatismus. Es gibt also wie überall auch sonst da auch sehr begabte Kinder, Kinder, die sehr schnell lernen, die ein hohes Potenzial haben. Und dass man den Fokus eher setzt auf das Potenzial, das Kinder haben und nicht auf die Leistung, die sie jetzt in diesem Moment erbringen.
Hast du das Gefühl, dass die Kinder dann häufiger auf Mittelschulen gesetzt werden nach der 4. Klasse, als es nötig wäre?
Ich kenne dazu keine Statistiken und ich weiß nicht, wie hilfreich mein Gefühl da ist, aber ja, mein Gefühl geht in die Richtung, weil ich das einfach sehe bei den Kollegen, denen ich das so sage, Mensch, ich habe den und der könnte doch, ich habe die Vision für den, dass der in eine Realschule oder ein Gymnasium kommt, dass die mich dann irgendwie schon komisch angucken, sagen, was, das gibt's doch gar nicht. Also und tatsächlich, als ich letztes Jahr mal mich erkundigt habe über die genaueren Bedingungen, wie sind die Notendurchschnitte, welche Erwartungen müssen die Kinder erfüllen, konnte mir erstmal keiner Auskunft geben. Also es scheint eine Frage zu sein, die nicht oft gestellt wird.
Das ist auch schon mal interessant, ne? Dass ja. sich da aber viele Leute das nie gefragt haben. So.
Ja, nicht einmal die Koordinationslehrer, die speziell dafür zuständig sind bei uns in Nürnberg. Gibt es also spezielle Koordinationslehrer für Migrationsklassen. Nicht mal die konnten mir das ad hoc sagen. Die mussten erstmal nachschlagen. Also das fand ich schon bemerkenswert. Also ich habe mir jetzt das kopiert und ich habe das immer griffbereit in meinen Unterlagen, dass ich den Eltern das sofort stecken kann. Klasse kommt hier, wenn ihr Kind jetzt dann, das halten sie der Klasse regelt die Nase, dass die einfach, dass sie Bescheid wissen, dass ihr Kind ein Anrecht drauf hat oder die Möglichkeit einfach besteht, Anrecht nicht, aber die Möglichkeit besteht, dass es in ein Gymnasium oder eine Realschule kommen kann. Und dass da andere Notenschnitte nämlich zählen.
Also das heißt, dass quasi Kinder, wenn sie dann in der regulären Klasse sind, müssen sie auch ein reguläres Deutsch belegen. Ja. Aber dann ist die Toleranz ein bisschen höher.
Richtig.
Ich würde dich gerne noch was fragen zu den Eltern, weil du jetzt schon ein paar Mal drauf eingegangen bist, zum Beispiel, dass du als du noch in Lauf gearbeitet hast, dann öfters in dem Übergangsheim selbst warst, dann eben um die Kinder oder um die Eltern zu besuchen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich der Kontakt zu den Eltern im Vergleich zu denen aus den anderen Deutschklassen?
Also zuerst einmal sind die allermeisten einfach super dankbar, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Kind gut untergebracht ist. Und das ist einfach das, was zählt. Das mal für alle. Dann gibt es aber durchaus Eltern, die schon mit sehr hohen Bildungserwartungen an ihre Kinder kommen. Das sind eben die eben auch in ihrem Heimatland bereits eine höhere Bildung selbst genossen haben und auch das für ihre Kinder anstreben und wo die Kinder auch schon Schüler waren in ihrem Heimatland. Ich habe ja 3., 4. Klasse, die meisten Kinder sind schon zur Schule gekommen. Insgesamt sind sie natürlich erstmal auch abwartend und ja, freundlich gesonnen, kommen insgesamt nicht mit einer überzogenen Erwartungshaltung an. Schon Erwartungen, sie wollen, dass ihre Kinder was lernen, sie wollen das Beste für ihr Kind, wie die allermeisten Eltern hoffentlich, aber sie kommen jetzt nicht her und schikanieren ein mit irgendwelchen Details, wie es in deutschen Klassen oft der Fall ist. Es ist eigentlich ein sehr angenehmes Miteinander. Also ich genieße es geradezu. Wenn ich mich denn verständigen kann mit den Eltern, das ist natürlich jetzt wieder ein großes Problem, wenn ich dann Eltern habe, mit denen ich mich in keiner Sprache irgendwie verständigen kann, dann ist das ein Problem. Also die allermeisten sind auch wieder, da wief genug, dass sie sich einen Übersetzer selber mitbringen, aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis. Tatsächlich habe ich momentan nur eine Familie, wo ich wirklich mir einen offiziellen Übersetzer holen muss, weil sonst ist keinerlei Verständigung möglich.
Sogar für viele deutsche Familien ist es ja schwierig, das deutsche Schulsystem zu durchblicken. Was hast du für einen Eindruck, was da so die Haltung gegenüber dem Schulsystem ist? Ich habe den Eindruck, dass viele Familien erstmal quasi einfach vertrauen, dass jetzt, wo man da ist, dass es schon laufen wird und quasi einfach den Lehrern so ein bisschen unhinterfragt vertrauen. Und dann eben jetzt nicht nachfragen, wieso mein Kind geht jetzt nicht auf die Realschule, wieso nicht, sondern naja, die Lehrer werden es ja am besten wissen. Mhm. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Oder was für eine Erfahrung hast du gemacht in Bezug auf Orientierung im Schulsystem? Sind die Eltern orientiert? Sind sie nicht so orientiert? Mit welchen Erwartungen treten sie da an einen ran, das einem zu erklären oder da durchzublicken?
Also die wenigsten haben eine Ahnung von dem deutschen Schulsystem, soweit ich das mitkriege. Da ich ja nur die Kinder habe, die jetzt ganz frisch gekommen sind und die eigentlich, das Ziel ist, sie möglichst schnell wieder an eine Regelklasse weiterzuleiten, bin ich eigentlich in diesen Übertrittsentscheidungen gar nicht so involviert. Die Kinder, die von meinen Klassen aus direkt in eine weiterführende Schule kommen, ist das die Mittelschule. Das ist eben auch gar nicht möglich. Ein Kind kann gar nicht von einer Übergangsklasse aus in die Realschule oder ins Gymnasium.
Das habe ich schon gemacht.
Hat mir keiner gesagt, dass es nicht möglich ist, und es war dann möglich. Also ich habe einfach angerufen, wahrscheinlich ist es irgendwie doch möglich.
Es ist auch sowas, wo es eigentlich möglich ist, bloß weiß keiner.
Das war eben auch schon vor 3 Jahren. Und inzwischen haben sie ja neue Leitfäden entwickelt.
Aha.
Und vielleicht ist es inzwischen wirklich nicht mehr möglich. Aber ich habe da halt rumtelefoniert und eine Realschule gefunden, die das Kind bereit war aufzunehmen. Und dann kam es da einfach rüber, obwohl sie erst ein Vierteljahr in Deutschland war. Aber es war eben eine ganz schlaue. Und da habe ich gedacht, na, kannst du es doch mal ausprobieren. Und tatsächlich habe ich auch ein Gymnasium gefunden gehabt, das bereit gewesen wäre, ein Kind aufzunehmen. Die ist dann doch allerdings erst noch mal in die 4. Klasse und ist dann in die Realschule erstmal. Aber die Bereitschaft war vorhanden. Aber es lag wirklich immer an den Schulleitungen. Also ich habe halt dann darum telefoniert und habe halt welche gefunden, die gesagt haben, ja, ist in Ordnung, und andere haben gesagt, nö, machen wir nicht. Und das fand ich eben auch komisch, dass das nicht allgemein geregelt ist. Weil das sollte nicht abhängig sein von jetzt dem Wollen oder Nichtwollen von irgendwelchen Schulleitungen.
Als du davon gesprochen hast, dass sich im Prinzip die soziale Herkunft fortsetzt, eben in dem, wie die Eltern sich orientieren können in der Deutschklasse. Das heißt, man hat Kinder, die sind einfach schon aus gut gebildeten Familien. Da kommen die Eltern und sagen, ich habe mich informiert, Gymnasium wäre, glaube ich, das Gescheitste, und ich würde jetzt gerne wissen, wie mein Kind da hinkommt. Und dann hat man aber auch Kinder, die vielleicht aus analphabetischen Familien kommen. Könnte man sagen, dass quasi die soziale Spaltung nochmal verschärft wird, quasi durch diese neue Situation, sich orientieren zu müssen, und dadurch, dass das soziale Netzwerk wegfällt, dass du das Gefühl hast, wer eh schon in seinem Herkunftsland nicht viel Bildung genießen konnte, dass das quasi, dass einfach tatsächlich die Schichtunterschiede nochmal verschärft werden, wenn man nach Deutschland kommt, und inwiefern du das dann im Kontakt mit deinen Eltern merkst?
Ja, das glaube ich tatsächlich schon, dass Unterschiede zwischen den Schichten in Anführungszeichen, dass die sich noch verschärfen. Wobei ich jetzt mal so vermute, und das gründet sich auch nur auf meine Beobachtungen jetzt in meinen Klassen, was nicht sehr viele sind, dass alle eine Herabsetzung erfahren im Grunde. Also wer vorher Jurist war, habe ich eben jemanden, der war Jurist, der ist jetzt Taxifahrer. Wer vorher irgendwie vielleicht Friseur war, der wird vielleicht ein Gebäude reinigen. Also das ist so meine Beobachtung auch, dass eigentlich keiner von denen, und dann ist es schon auch so tatsächlich, dass diejenigen, die eben aus einem gebildeteren Klasse kommen, für ihre Kinder zumindest einen hohen Standard erhoffen und den anstreben. Und sich aktiv dafür verwenden. im Gegensatz zu denen, die halt selber gar nicht alphabetisiert sind, sich eigentlich mit der ganzen Thematik gar nicht auseinandersetzen. Da habe ich eben jetzt einen Fall. Für den ist einfach nur wichtig, dass sein Kind in die Nähe in die Schule kommt. Also, dass er eigentlich aus unserer Schule rauskommt, weil er in einem anderen Stadtteil wohnt und es nur anstrebt, dass das Kind bitte sehr in die Nachbarschaftsschule gehen soll. Das ist der einzige Faktor, den ihn überhaupt interessiert. Also, ja.
Was würdest du sagen, was hast du neu lernen müssen über dich, aber auch über den Schulbetrieb, dadurch, dass du in einer Deutschklasse jetzt arbeitest?
Was ich selbst jetzt neu lernen, auch immer weiter lernen muss, ist, dass ich selbst einerseits meine Ansprüche unheimlich herabschraube. Ich habe vorher in einer sehr gut bürgerlichen Gegend gearbeitet mit sehr hohem Bildungsanspruch und habe eigentlich mein Niveau ziemlich hoch gehalten über viele, viele Jahre, dass ich bereit bin, das natürlich anzugleichen an die Kinder. Das war vorher auch schon der Fall, aber etliche Stufen nochmal herunterzugehen, ohne die Geduld auch zu verlieren. Eine sehr große Flexibilität musste ich mir auch, ja, was heißt angewöhnen oder auf die zurückgreifen. Also ich muss halt, ja, akzeptieren, dass viele Eltern Termine nicht wahrnehmen, ohne mich selbst drüber zu ärgern. Also es ist inzwischen tatsächlich so, ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd, wenn Leute tatsächlich kommen. Wirklich, so ist es. Also es ist nicht mehr so, dass ich es erwarte. Und ich bin dann auch, das frustriert mich auch nicht weiter. Ich finde es dann schon schade, weil es dann oft gerade in den Fällen ist, wo es bitter nötig wäre. Aber ich muss eben dann auch selber schauen, dass ich das noch stärker konkretisiere. Also ich rufe jetzt halt Eltern einfach nochmal eine Stunde vorher an und erinnere sie an ihren Termin und sage einfach Termin in einer Stunde. Und dann habe ich bessere Chancen, als wenn ich einen Termin schriftlich 2 Wochen vorher vergebe. Das mache ich deswegen trotzdem, damit sie Vorlaufzeit haben. Und für manche Eltern ist es ja auch wichtig und auch, ja, und die beachten das auch. Aber wenn ich sicherstellen möchte, dann muss ich es halt vorher anrufen nochmal. Also, dass ich auch wirklich dieses Handwerksrüstzeug auch nutze, das wir haben. Und das ist ein anderes, als was es vorher gab.
Hast du das Gefühl, dass sich dein Blick nochmal verändert hat auf gesellschaftliche Themen, jetzt vor allem das Thema Integration und Migration? Was würdest du Kolleginnen und Kollegen raten, die sich für das Thema interessieren? Was würdest du denen auf den Weg mitgeben wollen, wenn sie sich überlegen, ob sie das machen wollen? Oder Studenten, die sich überlegen, ob sie in die Richtung DATS gehen sollen?
Ja, selber neugierig zu sein. Also ich glaube, man hat mehr davon, wenn man selbst offen ist für die verschiedenen Kulturen auch und Spaß hat, sich damit auseinanderzusetzen und das nicht nur als Anstrengung zu sehen und als Zumutung, sondern auch wirklich als Bereicherung. Und das ist es. Also es bringt einen selber sehr viel weiter, man erfährt sehr viel mehr von der Welt. Es ist nicht nur Positives, was man erfährt, man macht nicht nur positive Erfahrungen, aber auch die negativen Erfahrungen, ja, gehören dazu, dass man das kennenzulernen. Also diese Neugierde, die braucht man und eben auch Flexibilität selbst, Kreativität, was mache ich auf die Schnelle mit diesem einen Kind, das jetzt schon fertig ist. Und man muss auch mega gut organisiert sein. Also das braucht es einfach. Je besser man selbst strukturiert und organisiert ist, desto leichter kann man dann auch auf immer wieder neue Anforderungen reagieren. Also ich würde sogar fast sagen, das wäre fast geschickter, wenn DATS-Lehrer sich rekrutieren aus dem Stamm von älteren Lehrern. Weil man dann eben auf viel, viel Material und Erfahrungen einfach zurückgreifen kann, die man als Anfänger noch gar nicht so haben kann.